NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Das Attentat auf den Berliner Christopher Street Day, der geplante Mordanschlag auf Josef Schuster, auf Volker Beck und die anderen gewalttätigen Angriffe gegen Juden und Israelis hier in Deutschland von islamistisch motivierten Gruppen oder Einzeltätern. Das alles zeigt, seit dem 7. Oktober 2023 hat die Gefahr durch islamistischen Terror hier in Deutschland deutlich zugenommen. Der Bundesnachrichtendienst und das Bundeskriminalamt warnen, dass die innere Sicherheit bedroht sei, weil das Risiko für Anschläge in Europa und Deutschland drastisch steige. Zum Beispiel ändere die Hamas offenbar ihre Strategie und nehme vor allem Deutschland und die hier lebende jüdische Community in den Fokus. Es bestehe eine reale Gefahr von Anschlägen durch die Hamas und andere Terrorgruppen. Deshalb habe ich mit Peter R. Neumann gesprochen. Ich habe ihn telefonisch erreicht in London. Er ist Professor für Security Studies am King's College in London und einer der renommiertesten Experten für islamistischen Terror. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wieso gilt Deutschland unter Terrorismusexperten als Rückzugsraum für die Hamas?
Naja, das mit dem Rückzugsraum ist eigentlich nichts Neues. Was sich geändert hat, ist, dass die Hamas eben nicht mehr nur in Deutschland oder in Europa als Rückzugsraum agiert. Rückzugsraum bedeutet ja, dass man dort Geld gesammelt hat, vielleicht auch Werbung betrieben hat, möglicherweise auch Kämpfer nach Europa geschickt hat, für die es zu heiß wurde im Nahen Osten. Und das war lange Zeit die Praxis der Hamas. Das war aus deren Sicht eine ziemlich clevere Strategie, weil man eben dafür gesorgt hat, dass Europa verstanden hat, eigentlich ist die Hamas in Europa selbst keine Bedrohung, die führt hier keine Anschläge durch, das betrifft eigentlich nur Israel. Und das hat sich jetzt möglicherweise geändert, weil eben in den letzten Jahren, besonders seit dem 7. Oktober 2023, eben deutlich wurde, dass es immer mehr Hamas-Leute gibt oder mutmaßliche Hamas-Leute, die in Europa verhaftet wurden, die offensichtlich dabei waren, tatsächlich in Europa auch Anschläge zu planen. Die also gesagt haben, Europa ist nicht mehr nur Rückzugsraum, wir überlegen uns jetzt auch hier Europa zum Operationsraum zu machen. Und das wäre tatsächlich eine ziemliche Strategieänderung der Hamas. Und das würde bedeuten, dass auch in Europa jüdische Ziele zum Beispiel ins Visier der Hamas geraten könnten, was vorher nicht so der Fall war.
Ja, ich habe gelesen, dass es ja auch Funde von solchen Waffenverstecken gegeben hat und eben mehrere Menschen verhaftet worden sind wegen des Verdachts, Hamas-Mitglieder zu sein. Die Sicherheitsbehörden haben jetzt sogar von einem Anstieg gesprochen zwischen 2024 auf 25 um 6%. Wie interpretieren Sie das? Also woran liegt das?
Ja, das ist eine echt schwierige Frage. Also erstmal, Sie haben recht, es gab diese Zunahme bei Verhaftungen in Deutschland, in Österreich, in den Niederlanden und auch in Dänemark. Also es wurde geschätzt, ungefähr 12 Leute wurden verhaftet, darunter auch der Sohn eines wichtigen Hamas-Führers in Österreich, der festgenommen wurde. All diese Leute, so behaupten zumindest die Gerichte oder die Staatsanwaltschaften, waren damit beschäftigt, Anschläge zu planen, haben sich auch möglicherweise Waffen bereits besorgt. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein Strategiewechsel der Hamas? Ist das möglicherweise ein Strategiewechsel eines Teils der Hamas? Also dass jetzt zum Beispiel eine bestimmte Einheit, es wird immer gesagt, die Befehle kamen aus dem Libanon, bestimmte Einheit sagt, wir versuchen jetzt eine andere Strategie, obwohl das nicht die Gesamtstrategie der Hamas ist. Das ist momentan noch unklar. Was wir aber sehen, ist natürlich, dass diese Verhaftungen zugenommen haben, dass diese Leute offensichtlich was geplant haben und dass immer wieder auch jüdische Communities als Ziele genannt wurden. Und eigentlich ist das auch gar nicht so untypisch für terroristische Organisationen, die so einen richtig existenziellen Druck haben. Und die Hamas hat ja einen existenziellen Druck in ihrem Heimatgebiet, im Gazastreifen. Und es ist an solchen Momenten, dass solche Organisationen entweder untergehen oder sie versuchen im letzten Moment nochmal zu eskalieren. Und wenn das so ist, dann würde das eigentlich ganz gut passen zu der Art und Weise, wie sich solche Organisationen in Momenten des existenziellen Drucks verhalten.
Gibt es denn eigentlich eine Vernetzung, können Sie die beobachten, von verschiedenen islamistischen Terrorgruppen? Also jetzt wurde ja auch bekannt, es soll geben eine iranische Todesliste, zum Beispiel auf der soll ja auch Kanzler Merz gestanden haben. Diese Mordpläne, die neulich publik geworden sind, Josef Schuster vom Zentralrat und Volker Beck von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, von den iranischen Revolutionsgarden, die waren ja da wohl im Gespräch. Ja, muss man sagen, die vernetzen sich jetzt alle und haben alle gemeinsam Deutschland oder Europa so als Ziel sich ausgeguckt?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Iran hat ja die Hamas jahrelang unterstützt, auch finanziell und auch mit Waffen. Und das ist etwas, was aus Sicht der Hamas einen großen Unterschied gemacht hat, besonders in den letzten Jahren. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn der Iran diese Unterstützung nicht geleistet hätte, dass der 7. Oktober 2023 gar nicht möglich gewesen wäre. Denn die Hamas war vor dem 7. Oktober 2023 in keiner so guten Situation. Viele der traditionellen Unterstützer der Hamas waren ja weggefallen und eigentlich war nur noch der Iran übrig. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass der Iran auch in Europa Einfluss auf die Hamas ausübt und sagt, ihr Hamas-Leute müsst jetzt auch mal ein paar Sachen machen, die in unserem Interesse sind. Traditionell ist es allerdings so, dass die Verbindung zwischen dem Iran und der Hezbollah, also der anderen terroristischen Gruppe aus dem Libanon, viel enger sind. Da gibt es auch geschichtliche Verbindungen. Da sind die Netzwerke viel, viel stärker. Das sind ja auch beide schiitische Gruppen. Was die Beziehung mit der Hamas angeht, da wissen wir nicht so ganz genau, ob der Iran jetzt tatsächlich versucht, da Einfluss auszuüben. Aber man könnte sich das natürlich schon vorstellen. Aber so richtig handfeste Belege dafür gibt es eigentlich aktuell nicht, um ehrlich zu sein.
Wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt bei dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin beispielsweise, da ist ja noch ganz viel Unsicherheit da, also im Wissen um den Täter. Und dann wird immer wieder so gesagt, ja, die radikalisieren sich im Netz. Was wissen Sie darüber? Also ist das wirklich sozusagen die Strategie der Hamas oder senden die eher ihre Menschen hierher?
Nein. Also bei der Hamas ist es anders. Es ist tatsächlich so, bei Attentätern des IS, also des sogenannten Islamischen Staats, auch wieder eine andere Organisation. Da ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren verstärkt festgestellt haben, dass sich besonders sehr junge Leute im Internet radikalisieren, in Chatgruppen reingeraten und dann tatsächlich auch operativ Anschläge planen. Besonders junge Menschen, Teenager. Der Attentäter vom CSD war eigentlich eher eine Ausnahme. Das war einer, der war seit vielen Jahren schon in der islamistischen Szene unterwegs. Das ist der IS. Wenn wir von der Hamas sprechen, dann ist es eigentlich meistens schon so, dass das Leute sind, die typischerweise einen palästinensischen Hintergrund haben, die auch Beziehungen haben zu palästinensischen Gebieten, ganz besonders zum Gazastreifen. Und wenn man sich anschaut, welche Organisationen in Europa auch als Hamas-freundlich gelten, also auch Vereine zum Beispiel, die palästinensische Sache unterstützen, aber in Wirklichkeit Frontorganisationen der Hamas sind, dann sind das Organisationen, die zum allergrößten Teil von Leuten mit palästinensischen Wurzeln geleitet werden. Also das ist jetzt nicht ganz so zufällig, wie das beim IS ist. Der IS sagt, jeder, der möchte, kann bei uns mitmachen. Aber die Hamas ist eben zwar islamistisch, aber eben versteht sich schon noch mehr als eine palästinensische Organisation.
Und ist es das Ziel, den Nahostkonflikt, also die Auseinandersetzung mit Israel, auf europäischen, auf deutschen Boden zu tragen? Oder geht es wirklich auch konkret darum, also wenn man schon in Israel nicht erfolgreich ist, den Staat wirklich so zurückzudrängen, wie man es möchte, dann nimmt man hier jüdische Menschen ins Visier?
Ja. Also ich glaube, die Logik bei all diesen Organisationen ist natürlich, dass man versuchen möchte, durch Anschläge zum Beispiel im Westen auf jüdische Communities zwei Dinge zu erreichen. Erstens möchte man den westlichen Staaten deutlich machen, dass ihre Unterstützung für Israel oder ihre Unterstützung für gewisse Regierungen im Nahen Osten, dass das ein Fehler ist und dass westliche Gesellschaften dafür einen Preis bezahlen müssen. Das ist die eine Strategie. Das ist, würde ich mal sagen, die rationalere Strategie. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber das denken die sich zumindest. Und die zweite Strategie ist eben, dass man sagt, wir wollen, dass Juden und Jüdinnen überall auf der Welt sich nicht sicher fühlen dürfen, solange Israel existiert. Und deshalb macht man auch diese Anschläge. Man möchte im Prinzip Juden zum einen bestrafen, zum anderen möchte man klar kommunizieren, egal wo du bist auf der Welt, du kannst dich als Jude und als Jüdin nicht sicher fühlen. Und das hat ja auch einen gewissen Erfolg. Denn es ist ja tatsächlich so, dass sich jüdische Communities in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten wegen dieser Bedrohung nicht mehr sicher fühlen. Und das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Es ist natürlich ein zutiefst antisemitischer Gedanke, wo also jüdische Communities überall in der Welt verantwortlich gemacht werden dafür, was im Nahen Osten passiert, ob sie nun wollen oder nicht.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Terrorismusexperten Peter R. Neumann vom King's College in London über die Präsenz der Hamas und anderer islamistischer Terrorgruppen in Deutschland und deren Pläne, hier Attentate zu verüben. Als ich Peter R. Neumann um einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug für unsere Sendung bat, sagte er:
Ja, das ist ein Hit aus den späten 80ern. Damals war ich ein junger Teenager, habe das Lied damals zum ersten Mal gehört. Aber ich habe es dann wieder gehört 2006, als ich das erste Mal nach Israel gefahren bin. Ich war da bei einer Konferenz in Haifa Anfang 2006 und wir sind abends was trinken gegangen. Und auf der Rückfahrt ins Hotel lief dieser Song ganz laut im Radio des Taxifahrers. Und ich habe mich da zum ersten Mal irgendwie ab so dieses komplette Israel-Gefühl gehabt. Und das war Ofra Haser mit Imnin Alu.
Sie hörten das Lied Imnin Alu von der israelischen Sängerin Ofra Haser. Ursprünglich war Imnin Alu ein hebräisches Gedicht eines Rabbiners aus dem 17. Jahrhundert, das Ofra Haser in Musik übertragen und gesungen hat. Ende der 1980er Jahre war das Lied ein Hit und landete in zahlreichen Ländern, so auch in Deutschland, wochenlang auf Platz 1. Ofra Haser war eine israelische Sängerin jemenitisch-jüdischer Herkunft. Sie starb bereits im Jahr 2000 mit 43 Jahren. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Mehr als 4 Monate nach einem Beschluss der bremischen Bürgerschaft ist weiterhin offen, wann eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle im Land Bremen eingerichtet wird. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS begrüßt die Bremer Entscheidung für eine solche Meldestelle, kritisiert aber das zögerliche Vorgehen. Die Voraussetzungen für den Aufbau seien vorhanden. Der Senat trat dem Vorwurf der Untätigkeit entgegen und verwies auf laufende Gespräche mit bestehenden Beratungs- und Dokumentationsstellen. Die Antisemitismus-Meldestelle soll Vorfälle dokumentieren und auswerten, Betroffene begleiten und Hilfsangebote vermitteln. Bremen gehört neben Brandenburg, Hamburg und Rheinland-Pfalz zu den 4 Bundesländern ohne eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle. Die Schauspielerin Iris Berben wird mit dem Deutschen Kulturpolitikpreis ausgezeichnet. Damit werde ihr jahrzehntelanger Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus gewürdigt, teilte der Deutsche Kulturrat mit. Iris Berben verbinde ihre künstlerische Arbeit mit einer klaren gesellschaftlichen Haltung, heißt es in der Begründung. Die 76-Jährige erinnere mit Lesungen, Schulbesuchen, öffentlichen Diskussionen und Reden an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Zudem trete sie für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens ein und widerspreche Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit. Der undotierte Preis wird am 24. September in der Berliner Staatsbibliothek verliehen. Die Laudatio hält der Pianist Igor Levit. Die jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide widmen sich in diesem Jahr erstmals einer historischen Frauenfigur. Im Zentrum steht Jitla Bat Chaim, die im 17. Jahrhundert am Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in Goslar beteiligt war. Insgesamt werden unter dem Motto »Gemeinsam jüdisch, einst und heute« mehr als 60 Veranstaltungen angeboten. Die Stadt Goslar und das Israel-Jakobson-Netzwerk wollen damit ein Zeichen für Sichtbarkeit, Dialog und ein respektvolles Miteinander setzen. Das sei nach dem 7. Oktober 2023 und im Schatten der anhaltenden Gewalt gegen Jüdinnen und Juden dringlicher denn je. Die jüdischen Kulturtage finden vom 17. August bis zum 20. September in Goslar statt. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom. Bis hierher mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Unser Tora-Abschnitt am heutigen Schabbat beginnt ganz dramatisch. Re'e, Anochi nuten lifnechem hayom bracha uklala. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Siehe, nicht höre, wie man es von Moses erwarten würde, der sein ganzes Leben lang zum ganzen Volk als Gemeinde gesprochen hat und oft mit dem Wort höre seine Rede beginnt. Warum also dieser Wechsel? Moses will uns damit etwas Entscheidendes lehren. Manche Wahrheiten kann man nicht nur hören, man muss sie sehen, das heißt wirklich hinschauen, begreifen, mit dem ganzen Wesen erfassen und vor allem Konsequenzen unserer Handlungen voraussehen. Unser großer Kommentator Rashi sagt dazu, jeder und jede Einzelne soll sich sehen, als stünde er oder sie ganz allein vor dieser Wahl. Das ist eine gewaltige Aussage. Die Tora spricht hier nicht vom Kollektiv, nicht von dem Volk Israel als abstrakter Größe. Sie spricht zu dir, zu mir, zu jedem einzelnen Menschen, heute und jeden Tag. Man könnte sich leicht in der Menge verstecken. Die Gemeinschaft wird schon das Richtige tun. Aber die Tora lässt das nicht zu. Segen und Fluch, das ist keine Angelegenheit, die andere für uns entscheiden. Es ist unsere eigene tägliche, persönliche Entscheidung. Die Wahl zwischen Segen und Fluch ist keine einmalige Entscheidung, die man in der Jugend trifft und dann für immer abhakt. Sie erneut sich jeden einzelnen Tag. Jeden Morgen stehen wir wieder an diesem Scheideweg. Die Frage ist nicht, wer war ich, sondern wer will ich heute sein? Unsere Weisen überliefern uns ein altes Gleichnis, das die Wahl wunderbar beleuchtet. Ein Mensch stand einst vor zwei Wegen. Der eine war zu Beginn angenehm, schattig, mit Blumen gesäumt, doch am Ende warteten Dornen und Mühsal. Der andere war zu Beginn steinig, steil, beschwerlich, doch am Ende öffnete sich ein blühender Garten. Das ist die Warnung, die hier mitschwingt. Segen und Fluch sehen nicht immer so aus, wie wir es erwarten. Manchmal trägt der Fluch die Maske der Bequemlichkeit. Manchmal trägt der Segen das Gewand der Anstrengung. Deshalb heißt es Re'e. Sieh genau hin. Nicht die oberflächliche erste Regung soll uns leiten, sondern ein tieferer Blick. Wohin führt dieser Weg wirklich? Die Wahl, von der Moses spricht, begegnet uns täglich, in kleinen wie in großen Entscheidungen, in der Art, wie wir mit unseren Mitmenschen sprechen und handeln, wie wir mit Mitgliedern unserer Familie umgehen, wie wir uns an unserem Arbeitsplatz und in unserem Beruf verhalten, wie wir uns mit Konflikten auseinandersetzen, wie wir handeln, wenn wir Unrecht begegnen und besonders, ob wir immer den Schwächeren in der Gesellschaft, nämlich den Armen, Fremden und Waisen, zur Seite stehen, wie es die Tora so oft befiehlt. Wir sollen lernen, unsere gottgegebenen Fähigkeiten so anzuwenden, dass wir immer das Gute, das Richtige, das wirklich Wichtige wählen, auch wenn der bequemere Weg woanders hinführt. Wir haben freie Wahl, Fluch oder Segen, Gutes oder Schlechtes zu wählen. Jeder von uns kann jeden Tag dazu beitragen, eine bessere oder schlechtere Welt zu schaffen. Lasst uns immer das Gute wählen, zum Segen werden, damit wir immer dazu beitragen, eine bessere Welt zu schaffen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa. Zum Schluss hören Sie das Yehi Sholom. Übersetzt lautet der Text: Friede sei in deinen Mauern, Sicherheit in deinen Palästen. Es singt Kantor Isidoro Abramovic, begleitet von Jakob Steffek an der Orgel.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.